Ich lese einen Abschnitt aus Jesaja 28, die Verse 1 bis 22. Wer eine Bibel hat, möge bitte mitlesen. Es bietet sich an. Überschrift über diesen Abschnitt: Gericht über Samaria, die Hauptstadt des Nordreichs. Jesaja 28. Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. Siehe, einen starken und mächtigen hält der Herr bereit, wie Hagelsturm, wie verderbliches Wetter, wie Wasserflut, die mächtig einreißt, wirft er zu Boden mit Gewalt. Mit Füßen wird zertreten die prächtige Krone der Trunkenen von Ephraim und die welke Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal, wird sein wie eine Frühfeige vor dem Sommer, die einer erspäht und flugs aus der Hand verschlingt. Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine liebliche Krone sein und ein herrlicher Kranz für die Übriggebliebenen seines Volkes und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die den Kampf zurücktreiben zum Tor. Aber auch diese sind voll Wein, toll geworden und taumelnd vom starken Getränk. Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln vom starken Getränk, sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Wen, sagen sie, will der denn Erkenntnis lehren? Wen will er Offenbarung zu verstehen geben? Denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind? Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig. Jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, da ist die Ruhe. Schaffet Ruhe den Müden, und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen. Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf, hier ein wenig und da ein wenig. Dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. So höret nun des Herrn Wort, ihr Spötter, die ihr herrschet über dies Volk, das in Jerusalem ist. Ihr sprecht, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. So wird Hagel die falsche Zuflucht zerschlagen und Wasser soll den Schutz wegschwemmen. Das hinfalle euer Bund mit dem Tode und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen bleibe. Wenn die Flut daherfährt, wird sie euch zermalmen. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Denn morgen für morgen wird sie kommen, des Tags und des Nachts. Da wird man nur mit Entsetzen Offenbarung deuten. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich drein zu schmiegen. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berge Perazim und toben wie im Tal Gibeon, dass er sein Werk vollbringe. Aber fremd ist sein Werk, und dass er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat. So lasst nun euer Spotten, auf dass eure Bande nicht fester werde, denn ich habe von einem Verderben gehört, das von Gott, dem Herrn Zebaoth, beschlossen ist über alle Welt. Wir wollen beten. Und nun sind wir hier zusammen vor dir, lieber Vater im Himmel. Und wir wollen kein Gericht hören. Und trotzdem scheint es nötig zu sein, dass wir gewarnt werden, dass wir ermahnt werden. Aber wir danken dir, dass Jesus gekommen ist, so wie wir es gesungen haben, und dass er uns eine Erlösung erschaffen hat. Und darauf wollen wir uns fest gründen, wollen aber auch diese Worte hören, die uns nicht so gefallen. Wir bitten dich für Norbert Rose, dass du ihn heute Abend befähigst, dein Wort uns zu sagen und uns, dass wir zuhören und dass das, was du uns zu sagen hast, bei uns ankommt und dass wir so unseren Weg gehen dürfen. Herr, wir danken dir, dass Hoffnung da ist, auch über so einem Wort und so einer Situation. Amen.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor ungefähr 20 Jahren eine Situation hatten, wo es hieß, die Zeit der Bücher sei vorbei. Ja, das Internet kam auf, man las nicht mehr irgendwelche Bücher, sondern man las online, man schaute überall, was es da Neues gab. Inzwischen wissen wir, dass die Bücher, dass das Buch noch einmal eine Renaissance erlebt hat, dass wir noch nie so viele Bücher hatten wie heute, auch wir ganz persönlich. Wir kaufen ständig neue Bücher und wir lesen und lesen. Und wir haben den Eindruck, dass es kein Ende gibt des Büchermachens, so wie schon der Prediger das geschrieben hat. Prediger 12, da heißt es, und über dem allen, mein Sohn, lass dich warnen, denn des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren macht den Leib müde. Ja, manchen wird es auch sehr konkret so gehen, dass sie sehr müde werden vom vielen Lesen. Aber warum schreibt man so viele Bücher und warum liest man so viele Bücher? Manchmal geht es mir so, ich lese ein Buch und denke, irgendwann kommt da mal so ein großes Aha-Erlebnis und am Ende des Buches stelle ich fest, das hätte man nicht schreiben müssen. Und ich hätte es auch nicht lesen müssen, aber das weiß man erst, wenn man es durchgelesen hat. Im Augenblick lese ich ein Buch, das ist so genial, dass ich mich freue, in jeder freien Minute in diesem Buch weiterzulesen. Ich verrate nicht, was es ist. Es ist ein sehr, sehr frommes Buch. Es ist ein sehr tiefgeistiges, ein tolles Buch, ganz genial. Und ich freue mich, dass es solche Bücher gibt. Einer, der ebenfalls ein Buch geschrieben hat vor langer, langer Zeit, kennen Sie alle, zumindest vom Namen her, das war Mohammed. Mohammed, der den Koran geschrieben hat. Und wenn wir von Ephraim, von Samaria lesen, also nicht von Jerusalem und den Juden, sondern von Ephraim, Samaria, dann haben wir es hier mit den Ursprüngen des Islam zu tun, die Wurzeln sozusagen, der Urgrund, aus dem das Ganze entstanden ist, nach Jahrhunderten. Und Mohammed hat da eigentlich etwas ganz Richtiges gesehen, nämlich ein riesengroßes Problem. Es gibt Israel, es gibt die Juden, es gibt Samaria, es gibt noch andere verschiedene Mischformen, es gibt Gesetz und Evangelium, es gibt Juden und Christen, es gibt Juden und Samaritaner, es gibt jüdische Sekten und christliche Sekten, also neben dem Stamm des Glaubens oder den Stämmen des Glaubens auch noch viele Mischformen, die näher dran oder weit entfernt waren. Es gab auch damals schon liberale Kreise, die es nicht so genau nahmen, auch die ersten christlichen Gruppen, die es nicht mehr so genau nahmen mit dem Wort Jesu, und es gab sehr sonderbare Heilige, die streng ein ganzes Leben lang in der Wüste auf einer Säule saßen und geglaubt haben, dass sie dadurch irgendwie etwas gewinnen würden. Und es gab nicht wenige davon. Trotzdem hat Mohammed erkannt, da ist keine Wahrheit mehr erkennbar. Die Frage, was soll das? Diese ganz unterschiedlichen Kreise. Mohammed hatte natürlich keine Bibel. Er hatte weder Altes Testament noch Neues Testament. Er hatte ein paar Fetzen von Überlieferung irgendwo aufgeschnappt, aufgegriffen, vielleicht auch ein paar einzelne Schriften. Sein Anliegen war eigentlich gar nicht schlecht gedacht. Er wollte unter all diesen verschiedenen Kreisen und Bekenntnissen den Kern der Wahrheit wiederfinden. Im Grunde genommen, was alle Bücherschreiber ja auch wollen. Sie alle haben den Eindruck, dass sie irgendwie ein wenig zur Wahrheit noch beitragen können. Und so entstehen viele Bücher. Nur bei ihm, aus irgendwelchen Gründen, hat sich dieses Buch so weit verbreitet, ist von irgendeinem Geist getragen worden. Und er war der Überzeugung und hat geglaubt, wie viele andere auch, dass er das hinkriegt mit der Wahrheit. Dass er die Wahrheit wieder ans Licht bringt. Man würde ihm raten, er hätte das mit dem Balken im eigenen Auge ein bisschen ernster nehmen sollen, wenn er dieses Wort Jesu gekannt hätte. Man hätte auch sagen können, die Gemeinden hätten schon in dieser Zeit, in der Zeit Mohammeds, die 7 Sendschreiben mehr beachten sollen, wo es schon deutliche Warnungen gab. Du hast die erste Liebe verlassen, du hast sie mit verschiedenen auch Lehren eingelassen, du hast die Lehre Bileams geduldet, du hast die Lehre der Nikolaiten geduldet, du bist der falschen Prophetin Isabel gefolgt. Das ist schon ein starkes Wort, wenn man diese Geschichte von Isabel kennt. Du bildest dir ein, du seist der Mittelpunkt des Glaubens, du bist aber tot, auch ein Sendschreiben. Du bist weder kalt noch warm, sondern jämmerlich, arm, blind und nackt. Das sagt Jesus über eine sehr, sehr stolze Gemeinde, was er wirklich in ihnen sieht. Man weiß nicht mehr genau, was man noch glauben soll. Auch die Worte, die der Prophet sagt, werden so verbogen. Zafflazaf, Zafflazaf, Kafflakaf, Kafflakaf. Man muss erst mal ein paar Mal gelesen haben, um das überhaupt noch mal sagen zu können. Hier ein wenig, dort ein wenig. Und das muss man ihm zugestehen, das war Mohammed zu wenig. Hier ein wenig, dort ein wenig, und er hatte darin vollkommen recht. Aber das war schon eine Seite des Gerichtes, dass sie nicht mehr richtig sehen, nicht mehr richtig hören konnten. Jesaja 28, Vers 12, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk, nämlich so, wie sie auch reden. Genauso unverständlich, so unklar wird er so reden zu diesem Volk, er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schafft Ruhe den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Was hat er gerade diesem Volk der Samaritaner für große Verheißung gegeben, obwohl sie schon abtrünnig waren? Das waren sie ja schon von Anfang an. Ganz am Anfang des Buches Jesaja wird das schon deutlich. Die Abtrünnigen in diesem sogenannten Nordreich, der Samaritaner, eben Ephraim genannt. Aber das gilt auch den Juden im Südreich. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und soweit wir es sehen, ist das dem Nordreich gesagt, nicht dem Südreich Juda. Ja, dieses große Licht, das hier schon angedeutet wird, die da wohnen im finstern Lande, wohnen heißt, das macht ihr ganzes Leben aus, ihr ganzes Denken, ihre ganze Lebensweise, ihre Sinne, ihre Herzen, die leben wirklich in dieser Finsternis und sind erfüllt von dieser Finsternis. Jesaja 11 kommt dann, die Feindschaft zwischen Ephraim und Juda wird einmal aufhören. Das ist bis heute nicht erfüllt, aber diese Feindschaft, die abgrundtief war, Juda und Ephraim, Juden und Samaritaner, das ist ja der spätere Name dafür, wird einmal aufhören. Noch einmal als eine Wiederholung in Jesaja 40, ausdrücklich auch an ganz Israel: Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Das heißt, der hört nicht auf, der gibt nicht nach, der lässt es nicht einfach laufen, sondern er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde, matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das findet seine Entsprechung dann auch im Neuen Testament, wenn Jesus da steht und in Matthäus 11 sagt, kommt her zu mir. Das ist ja nicht nur eine schöne, freundliche, nette Formulierung, sondern das ist ganz eindeutig eine Adresse. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da taucht der Adler auf, Jesaja 40. Das ist diese Verheißung, die in Jesus erfüllt werden wird. Unser Thema heute Abend, jetzt ist er da, der Starke, wir haben es gesungen, der starke Erlöser, jetzt ist er wirklich da. Aber es wird ihnen zum Gestammel, weil sie ihn nicht hören wollen und nachher nicht mehr hören können. Erst wollen sie nicht, dann können sie nicht. Was sie sich vorgenommen haben, das geschieht am Ende auch und das wird ihnen zum Gericht. Und genau das hat Mohammed, also ich hoffe, ich rede nicht zu viel von Mohammed heute Abend, aber man muss ein wenig von ihm reden, ja, weil es um Ephraim, um Samaria und dem ganzen Gefolge, der ganzen Geschichte, durch die Geschichte hindurch ja geht, nämlich, dass er das erlebt hat, gesehen, verstanden hat und gedacht hat, es muss einfach möglich sein, die ursprüngliche Wahrheit wieder zur Geltung zu bringen, irgendwie einen Kern zu finden, der für alle gilt. Man müsste sagen, finden Sie mal Wahrheit ohne den, der in Person die Wahrheit ist. Nämlich die Frage, was ist denn Wahrheit? In der Passionsgeschichte bei Pilatus kommt ja diese Frage, was ist denn Wahrheit? Wer kann uns schon sagen, was Wahrheit ist? Und dann kommt Lessing und sagt, alle haben ein bisschen, keiner hat sie ganz, aber jeder, alle Religionen haben ein wenig davon. Und wenn man aufeinander hört und achtet, dann kriegt man auch einen Eindruck vom Kern der Wahrheit. Aber den Kern der Wahrheit, den haben wir nur an einer Stelle, nämlich in der Person Jesu. Und am Ende, was den Samaritanern blieb, war nur das Gesetz. Da hatten sie viel gemeinsam, auch mit den Juden, aber die Juden hatten Gesetz, Propheten und Psalmen. Die Samaritaner hatten nur Gesetz, und zwar aus einem guten Grund. Nordreich und Südreich hatten sich ja getrennt, weil das Südreich Juda mit Jerusalem und dem rechtmäßigen König von Juda im Zentrum hatten. Und genau das lehnten die vom Nordreich, diese 10 Stämme, Samaria, Ephraim, ab. Jerusalem lehnten sie ab, David, den Davidsohn, die Davidkönige lehnten sie ab und sie lehnten alles ab, was irgendwo in der Schrift mit Jerusalem und David zu tun hatte. Und damit fielen alle, fast alle Propheten und die meisten der Psalmen einfach raus. Nur das Gesetz blieb übrig. Und wenn wir es vergleichen, dann stellen wir fest, Koran und das Gesetz, die Tora, haben erstaunlich viel Ähnlichkeit. Die Struktur bis hin in manche Aussagen haben sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Und Paulus sagt nachher, das Gesetz, das ist heilig, gerecht und gut. Das sagt eben auch der große Apostel Paulus. Aber das Gesetz hat noch nie einen einzigen Menschen erlöst. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das gilt. Und man kann fast sagen, der Koran ist nicht völlig falsch, aber es hat noch nie einen Menschen erlöst, wie das Gesetz von Mose eben auch nicht. Es kann anklagen, aber nicht erlösen. Es kann Vorschriften machen, aber nicht zum Leben führen. Und das müssen wir sagen, das haben viele bis heute nicht ganz verstanden, was es mit dem Gesetz und mit Ethik und mit Moral auf sich hat, bis hin, ich habe das schon manchmal gesagt, Immanuel Kant, der das auch nicht verstanden hat, das ist schade. Wir kommen gleich noch einmal drauf, aber dass Ähnlichkeiten sind zwischen Koran und dem mosaischen Gesetz, das ist sehr deutlich. Und deswegen sagen manche ja auch, Juden, Christen, Muslime, wo ist da der große Unterschied? Wir halten uns doch an die Gebote. Wir ja sogar, die 10 Gebote ist ja auch Gesetz. Ja, also wir haben alle irgendwie miteinander was zu tun. Wir sind keine Brüder, das müssen wir ausdrücklich sagen. Aber wir sind weitläufig irgendwie miteinander verwandt. Religionsgeschichtlich, zeitgeschichtlich, geistesgeschichtlich. Wir sind aber nicht alle Erben. Das ist ein großer Unterschied. Meine Neffen und Nichten sind mit mir verwandt, sind auch nette Leute, aber sie erben nicht von mir. Das ist ein großer Unterschied. Meine Kinder erben, die anderen nicht. Und man kann eine relative Verwandtschaft haben, einen bestimmten Grad, und trotzdem die Frage der Erbschaft ist davon noch nicht berührt. Dass aber der Islam an sich, soweit ich das verstehe, noch nicht per se der Erzfeind von allem ist, auch nicht per se der Erzfeind Israels oder der Christen ist, Der Erzfeind Israels und der Christen ist zunächst ein Geist, und das ist der Geist der Lüge, der in verschiedenen Varianten immer wieder auftaucht, aber der Islam an sich ist nicht immer so feindselig gewesen. Die Christen waren auch schon sehr feindselig in der Geschichte, das darf man nicht vergessen. Und wenn es heißt, Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt, sie taumeln von starkem Getränk, sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen, denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Da geht es erstaunlicherweise jetzt um Juda. Da gibt es einen Bruch, einen Sprung, nicht mehr Ephraim, sondern hier geht es um Juda. Ganz eindeutig sind sich die Ausleger alle einig, nämlich dass da ebenfalls viel Unklarheit ist bis dahin, dass es heißt, alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Die Priester und Propheten, das sind die, die vor allem im Südreich sind, in Juda, im Tempel, in Jerusalem sind. Und diese Priester und Propheten lebten ja von dem, was die Menschen aus dem Volk an Opfergaben brachten. Die lebten gar nicht schlecht. Auch in den schwierigen Zeiten, das ist ja oft so, dass in den schwierigen Zeiten, wo der Glaube ein bisschen so vor sich hin dümpelt, da opfern die Menschen manchmal mehr als andere. So ein kräftiger Stier, das muss auch was bringen. Wenn das Opfer groß genug ist, dann muss Gott mir auch gnädig sein. Diese Vorstellung kennen wir ja aus vielen Varianten. Das ist im Grunde genommen wie ein großes Tischlein deck dich gewesen für die Priester. Nämlich jeden Tag das zu bekommen, was da alles gebracht wurde an Opfern. Diese Formulierung, die wir natürlich auch kennen, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, das haben die auch so erlebt, die Priester in Jerusalem. Es wurde offensichtlich aber übertrieben mit dem gedeckten Tisch. Und das gab es in allen Zeiten. Sie kennen die Geschichte von den Söhnen Elis. Das hatte ja schon sehr, sehr früh begonnen, nämlich als die Diener dieser Söhne Elis, dieser Priester, dann kamen zum Tempel und sagten, wir wollen kein gekochtes Fleisch, wir wollen gebratenes, Barbecue nennen wir das heute, wir wollen ein Grillfest machen, aber so gekochtes, ich weiß nicht, was das dann war, das mochten sie nicht, wir wollen was richtig Gutes, es wurde zu einem Rausch. Sie sind toll geworden, heißt es, von ihren Gelagen und vom Rausch des Weines. Sie taumeln von starkem Getränk. Sie sind toll geworden, auch beim Weissagen und Rechtsprechen. Sie fantasieren sich ihre eigenen Wahrheiten zusammen. Sie beugen das Recht. Sie finden immer neue Wege, die Wahrheit zu verdrehen. Und dann merken wir plötzlich, das kennen wir auch. Das war nicht nur Ephraim, Samaria und in bestimmten Zeiten in Israel, in Juda, sondern das kennen wir aus unserer Zeit genauso. Wenn es heißt, die Bibel, das sind lauter Geschichten und Legenden, die man so nicht mehr sehen kann, verstehen kann. Jesus' Worte, nichts als Bekenntnisse von Menschen, die sehr naiv ihren Glauben formuliert haben. Also nach Ostern den Glauben, also auch die Worte Jesu, nach Ostern erst aufgeschrieben und formuliert haben. Gemeindebildung nennt man das in der Theologie. Das heißt, das hat Jesus so wahrscheinlich nie gesagt, sondern das haben sie ihm in den Mund gelegt. Das haben sie so wie bei Stille Post. Man fängt mit einem Wort an und das Wort verändert sich. Und es wird dann immer ausführlicher, so wie der Fisch beim Angler immer länger wird, immer größer wird. So sei das entstanden, viele Worte von Jesus in dieser Weise. Nette Erfindungen der Urgemeinde mit schönen Geschichten, die immer größer wurden, maßlose Übertreibungen der Gemeinde von Worten, die irgendein großer Rabbi einmal gesagt hat. Auch das sind Formulierungen, die mir begegnet sind. Irgendein Rabbi, ob das nun Jesus war, ob Jesus überhaupt als historische Gestalt gelebt hat, als Person, als Mensch, überhaupt gelebt hat, da sagen wir nicht, das wissen wir gar nicht. Spielt aber keine Rolle. Hauptsache, wir haben diese gewaltigen Worte, die uns tragen, die uns irgendwie unser Leben leichter machen oder erfüllen. Aber ob es er gesagt hat, ob es ihm überhaupt gab. Und wir sind schon ganz nah bei dieser Formulierung, Religion ist Opium für das Volk. Man betäubt sich mit solchen Formulierungen, um irgendwie durchzukommen. Darf ja auch sein, wenn man anders nicht mehr weiter weiß, dass man sich auch mal so ein paar Pillen einwerfen darf zur Beruhigung oder eben Opium ist schon ein bisschen stärker. Das Kreuz Jesu, ein riesiges Thema auch heute. So böse sind wir doch gar nicht, heißt es da, dass da einer für uns, für mich sterben müsste. Das ist ja undenkbar. Das Opfer Jesu, was soll das für ein liebender Gott sein, der seinen Sohn so sterben lässt am Kreuz? Das Blut Jesu für unsere Sünden. Wir haben doch unseren Verstand. Wir haben Ethik, wir haben Moral, wir haben Gebote, wir haben einen klaren Durchblick. Und wir könnten diese lange Reihe noch weit, weit fortsetzen. Das sind nur einige Sätze. Und wenn irgendjemand denkt, ich übertreibe da ein wenig, dann muss ich sagen, nein, das ist nicht übertrieben. Das sind vereinfachte Sätze aus der Theologie, aber es sind sehr deutliche Sätze. Grundzüge einer modernen Theologie. Und die Systematiker, die sagen dann, wir haben einen kategorischen Imperativ. Das klingt gut, nämlich das muss man so machen. Da kommt man nicht dran vorbei, wenn man klar denken kann. Dann weiß man das oder macht man das, Immanuel Kant. An diesen kategorischen Imperativ kann und muss man sich halten. Und wenn man sich daran halten kann, also wenn man das erfüllen kann, dann muss man es auch. Dann muss man es auch. Also wenn du das Gesetz halten kannst, dann bist du verpflichtet, das Gesetz zu halten und kannst dich nicht irgendwie herausreden. Paulus sagt, das ist der sichere Tod. Absolut sicher. Das Gesetz tötet, das Gesetz führt in den Tod. Sie halten Finsternis für Licht und Lüge für Wahrheit und sie halten Jesus für einen Lügner und Betrüger, die Abtrünnigen und Irrlehrer halten Jesus für einen Abtrünnigen und Irrlehrer. So verdreht sich das Ganze ins Gegenteil. Alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Das ist ein hartes Wort. Paulus ist später nicht weniger hart in seinen Formulierungen, wenn er sagt, dass ein anderes Evangelium zu einem Fluch führt. Wer ein anderes Evangelium lehrt, wer davon abweicht, von diesem Evangelium, wie er es verkündigt hat, der sei verflucht. Er sagt es gleich mehrfach, nicht nur so nebenbei, sondern damit es jeder versteht, jeder hört, der sei verflucht. Weil wir nur durch Jesus, nur durch das Kreuz, nur durch sein Opfer, nur durch seinen Tod am Kreuz, nur, ich kann es noch deutlicher sagen, nur durch sein vergossenes Blut, ewiges Leben, Versöhnung, Vergebung, Frieden mit Gott und Frieden mit unserem eigenen Leben haben. Ohne Jesus bleibt uns nur der Tod. Und Paulus sagt, wenn ihr Jesus rausnehmt, sein Kreuz, sein Sterben, sein Leiden, sein Blut am Kreuz, dann habt ihr nichts mehr. Dann gibt es keine Erlösung für euch. Dann seid ihr verloren. Und wenn wir jetzt ein wenig nachschauen, wer sind die Priester und Propheten? Das ist ja auch zeitlos. Das waren ja nicht nur damals die Priester und Propheten, sondern die tauchen ja immer wieder neu auf in verschiedener Gestalt bis in unsere Zeit hinein. Das sind die, die sein Wort nicht mehr hören und es auch nicht mehr verkündigen. Das ist eine, ich sage schon ein bisschen mit Vorsicht und trotzdem glaube ich, dass man es sagen muss, das ist eine Kirche und eine Theologie, die Jesus nicht mehr kennt. Die nicht mehr weiß, wer Jesus, und da meine ich den ganzen Jesus, diese Formulierung brauche ich gerne, den ganzen Jesus, nicht nur einen Ausschnitt von ihm, nicht nur eine Seite von ihm, sondern den ganzen Jesus, wie die Schrift ihn bezeugt. Und zwar Gesetz, Propheten, Psalmen, Evangelien, Apostel, Apostelgeschichte, Offenbarung. Nur wenn wir den ganzen Jesus sehen können, sehen wollen, dann haben wir auch diese ganze Fülle. Und neben Kirche und Theologie, die Jesus nicht mehr kennt, auch die modernen Propheten der Neuzeit, die gibt es ja immer noch, das sind die Medien. Die Propheten, die hatten die historische zeitliche Dimension zu erklären. Was passiert da gerade? Und da haben wir natürlich viele Deuter in unserer Zeit, die auch die Deutungshoheit zu haben glauben und das jeden Abend dann in den Nachrichten oder in den Zeitungen zeigen. Die Propheten der Neuzeit, die Jesus zum allergrößten Teil verachten. Wenn man es einfach sagen wollte, ihn einfach nicht kennen. Aber zum großen Teil auch alles verachten, was mit ihm zu tun hat. Eine geistig-intellektuelle, hochmoderne Durchmischung von Unwahrheiten auf höchstem Niveau. Und diese Durchmischung an Blindheit, an Irrtum, an Irrlehre, an Unwissenheit gibt es nicht nur in unserer Zeit, in unserer Welt, sondern die gab es auch in Samaria, die gab es im gesamten Christentum, in der Kirchengeschichte, auch im Judentum und natürlich auch im Islam. Überall ein ähnlicher Geist, ein Lügengeist. Keiner hat die Wahrheit, heißt es dann. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch, alle haben ein wenig Wahrheit. Also Sie kennen diese Bilder, da sind drei Blinde, die fassen einen Elefanten an. Der eine sagt, ich habe einen Rüssel, der andere hat einen großen Stamm, das ist das Bein und noch jemand einen Stoßzahn und sagt, ich habe es jetzt entdeckt. Das können Sie in vielen verschiedenen Varianten so durchspielen, mit dem Eiffelturm, an dem sich manche dranhängen und dann sagen, sie hätten was irgendwas gefunden. Alle haben ein bisschen Wahrheit. Und das noch einmal auch sich zu trauen zu sagen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er sagt ja nicht, ich bin auch eine Wahrheit. Ich trage auch noch ein wenig zur Wahrheit bei, sondern es gibt außer mir keine wesentliche Wahrheit. In mir, in meinem Wort ist die Wahrheit, in meiner Person ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dann wird es noch deutlicher, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da können Sie diskutieren, so viel Sie wollen, ob Sie dafür sind oder dagegen sind. Aber dass wir an diesem Satz nicht vorbeikommen, das ist sein kategorischer Imperativ. Und der ist wichtiger als Immanuel Kant. Paulus hat das sehr klar und scharf formuliert in Epheser 4, wenn es heißt, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben. Und dann kommt diese Formulierung, was denn das Leben eines Heiden ausmacht. Nämlich in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Paulus hat nicht gesagt, die sind alle so furchtbar böse, sondern er hat gesagt, sie sind unwissend. Sie sehen es nicht, sie kennen es nicht, sie verstehen es nicht. Ihr Verstand ist verfinstert. Es gibt keine Wahrheit ohne Jesus und außerhalb von Jesus. Es gibt keine Gotteserkenntnis ohne Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich nicht sieht, der sieht auch den Vater nicht. Er hat keine Ahnung vom eigentlichen Wesen Gottes. Es gibt keine Erlösung ohne Jesus. Es gibt kein wahres, ewiges Leben ohne Jesus oder an Jesus vorbei. Und dann bleibt am Ende nur das, was dann eben auch in Israel folgte, nämlich Verstockung, Abstumpfung, Unreinheit und Habgier oder Egozentrik oder was man da immer sagen will und übersetzen will. Diese merkwürdige Vermischung, die es durch die ganze Geschichte hindurch gab, von Anfang an, die sehen wir ja schon, was unter dem Namen der Söhne Abrahams alles geschehen ist. Da ist ganz am Anfang Ismael, wo schon eine große Irritation eintrat. Ismael, der Stammvater der Araber, auch da gibt es schon eine Linie, die langsam sichtbar wird. Stammvater der Araber und damit auch der Muslime, vieler Muslime. Es geht weiter über Esau, dem Stammvater der Edomiter oder auch Idumäer genannt. König Herodes war übrigens ein Idumäer, das war kein Jude, und obwohl er König von Jerusalem, von Juda war, aber kein Jude. Deswegen war der so erschrocken, als es hieß, da ist ein neugeborener König der Juden. Das hat ihm einen Schrecken eingejagt. Und dann natürlich geht's weiter über die Spaltung Israels in das Nordreich Ephraim, später Samaria genannt, und dem Südreich Juda, der erste König des Nordreiches Jerobeam, war Ephraimiter. Ja, da taucht er schon auf und darum heißt es später Ephraim. Und es ist ganz wichtig, noch einmal auch ins Neue Testament hineinzusehen, nämlich zu der Begegnung von Jesus mit dieser Frau am Brunnen in Samaria. Wo soll man anbeten? Das muss ja geklärt sein. Was gilt denn jetzt? Welche Wahrheit? Welcher Ort, wo ist die Begegnung mit Gott möglich? auf dem Garizim, das war der Berg im Nordreich, oder auf dem Zionsberg in Jerusalem, Juda oder Samaria, Jesus oder Gesetz, ist nachher die Frage, Christentum, Judentum oder Islam. Wir können noch weitergehen, römisch-katholisch oder orthodox, durch die Geschichte hindurch, katholisch oder evangelisch, Baptisten, Methodisten, freie Gemeinden, Pfingstler, Charismatiker, Evangelikale, Pietisten und so weiter. Die vielen kleinen Kreise, auch heute viele, viele kleine Kreise sagen, wir sind keine Gemeinde, wir sind keine Kirche, wir kommen nur zusammen und hoffen oder glauben, wie damals Mohammed. Sie könnten in diesem geistlichen Chaos ein wenig Wahrheit wieder entdecken. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Habt ihr mich? Habt ihr die Wahrheit? Habt ihr mich nicht? Gibt es keine Wahrheit. Entweder hast du Jesus und zwar den ganzen, ich sag's nochmal, den ganzen Jesus und mit ihm die Wahrheit, oder du verlierst dich in einem Irrtum oder in der Verwirrung. Wir können es auch umkehren und fragen, was passiert denn, wenn sie Jesus erkennen? Und das finde ich eines der spannendsten Dinge, weil ja auch über Ephraim eine Verheißung ausgesprochen ist. Werden sie ihn erkennen? Wann werden sie ihn erkennen? Wie werden sie erkennen? Wer gehört alles dazu zu Ephraim, die ihn dann erkennen werden? Wie wird das sein, wenn sein Volk, die Juden, ihn erkennen werden? Die werden ihn ganz sicher als Erste sehen und erkennen, wenn er kommt. Da bin ich ganz sicher, da gibt es eine klare Reihenfolge. Zuerst sein Volk. Aber ich bin da relativ sicher, dann auch Samaria. Ephraim. Dieses abtrünnige Samaria, dieses vermischte Volk, religiöses Mischvolk, das alles ablehnt, was mit Zion, mit David, mit dem Davidsohn, mit dem Sohn Gottes zu tun hat, das Volk, das Jesus so sehr abgelehnt und gehasst hat in seiner Blindheit. Und dann ist die Frage natürlich unbedingt zu stellen, wie soll das möglich sein, dass solche Völker, solche Kreise Jesus erkennen? Ist es denkbar? Ist es denkbar, dass sie ihn in einem Augenblick sehen und erkennen? Darf man so überhaupt denken und fragen? Und dann müssen wir noch einmal schauen, wie war das eigentlich möglich, dass Saulus oder Paulus, der größte Jesus-Hasser, Christen-Hasser, Christen-Verfolger, in einem Augenblick zum brennenden Zeugen von Jesus wurde. Komplett ins Gegenteil verkehrt, ohne dass er das gewollt oder gesucht hätte. Er wollte das Gegenteil. Er wollte unbedingt zerstören, vernichten, töten. Und dass wir in Paulus damit einen Prototypen haben, wie das aussehen kann, wenn ein ganzes Volk, die eine tiefe, aber falsche Gottesfrömmigkeit haben, in ihrer Frömmigkeit auch fanatisch Jesusfeindlich sind, wie Paulus, in einem Augenblick ihn sehen und in die Knie oder auf die Knie gehen. Die Geschichte von Paulus und seiner Bekehrung wird sich, soweit ich das verstehe, wiederholen, wenn Jesus sich seinem Volk in einem Augenblick offenbaren wird. Sein Volk tut nichts dazu, so wenig wie Paulus, außer dass er verfolgt hat, gehasst hat. Aber sie werden ihn sehen. Sie werden ihre Knie beugen und bekennen. Es wird ein großes Heulen sein. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Sacharja 12, Vers 10. Und dann kommt das große Staunen und die Anbetung. Das gilt natürlich für sein Volk und ich glaube, das gilt auch für diese Samaritaner, denn schon die Tatsache, dass Jesus mit einer samaritanischen Frau überhaupt spricht, schon dass er als jüdischer Lehrer mit einer Frau spricht, ist schon grenzwertig. Aber mit einer samaritanischen Frau auch noch in dieser freundlichen Weise mit ihr spricht und später einen Samaritaner zum Vorbild für Barmherzigkeit macht, kommt ja auch noch. Die Priester, die Propheten, die Lehrer ziehen alle vorbei an dem geschlagenen Menschen. Und dann kommt der Samaritaner und Jesus sagt, schaut euch diesen Samaritaner an. Das ist ein ganz anderer Typus. Da geht eine Tür auf. Sie haben es noch nicht verstanden, aber die Tür ist schon mal da. Aber für seine Jünger vielleicht, aber noch mehr für die Pharisäer und Schriftgelehrten, war das damals undenkbar, mit solch einer Frau zu sprechen und solch einen Menschen zum Vorbild zu machen. Ephraim, Samaria und das ganze Gefolge steht noch immer als Name für Abfall, Abtrünnigkeit, Feindschaft gegen Israel, Feindschaft gegen Jerusalem, Feindschaft gegen das Haus David, gegen den Sohn Davids, gegen Jesus. Alles ist an diesem Volk falsch. Alles. Ist auch so. Ist alles falsch. Und trotzdem gibt es Verheißungen für dieses Samaria. Das ist das Merkwürdige und Besondere im Propheten Jesaja. Nur das Gesetz, die Tora, das halten die Samaritaner fest. Mit ihnen auch der Islam mit Koran und Scharia. Verrückt. Wie groß die Ähnlichkeiten sind, wenn man sich nur auf das Gesetz beruft und nichts anderes kennt und weiß. Und wenn jemand den Eindruck hat, dass der Islam das Böse per se sei, der Eindruck kann ja heute leicht entstehen und da ist auch ganz, ganz, ganz viel Böses zu sehen, dann sollten wir nicht übersehen, dass zum Beispiel der Iran, der ist ja im Augenblick ganz groß in den Medien, dass der Iran sich als das letzte Bollwerk gegen das religiöse und moralische Verkommene der westlichen Welt versteht. Das muss ich nochmal sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen irritiert oder verwundert, dass der Iran sich als das letzte Bollwerk gegen die religiöse und moralische Verkommenheit der westlichen Welt versteht. Und wir zugleich sehen, das mag überraschend sein oder auch nicht, wer sich im Augenblick am meisten über den Iran empört. Nämlich die gesamte westliche Welt, die sich vor allem durch ihre unbegrenzte Liberalität definiert. Freiheit um jeden Preis. Man kann es auch ganz schlicht Gottlosigkeit nennen. Eine fundamentalistische Gottlosigkeit trifft auf eine fundamentalistische Frömmigkeit und beide haben sie die Neigung zum Fanatismus. Die einen ein bisschen heftiger in den Vorgängen und die anderen ein wenig intellektueller vielleicht, aber der Geist, der hinter beidem steckt, da würde ich glatt sagen, das ist derselbe. Nicht, dass jemand meint, ich sympathisiere mit dem Islam oder mit dem Iran. Das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Keine Sorge. Aber ganz nüchtern betrachtet müssen wir auch verstehen, dass keine andere größere Kultur der Tora Israels so nahesteht wie eben dieser Iran. Und dass bis heute immer noch viele Juden im Iran leben und offensichtlich auch leben können. Nicht mit Psalmen und Propheten, aber mit dem Gesetz. Und das ist beachtlich. Trotzdem nützt es dem Iran nichts, weil es nicht im Bund mit dem lebendigen Gott steht. Es gibt noch keinen Bund. Weder mit dem Iran, noch mit dem Islam, noch mit Ephraim, der ist noch nicht da. Schon gar nicht im Bund, der Israel verheißen ist, noch weniger in dem neuen Bund, den Jesus am Kreuz mit seinem Blut erworben und geschaffen hat. Und wenn es nun im ersten Vers, keine Sorge, ich fange jetzt nicht bei Vers 1 an bis Vers 22, aber man muss noch mal hören. Weh der prächtigen Krone, der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. Da würde ich ihn jetzt überlassen, zu sehen, was die prächtige Krone der Trunkenheit von Ephraim, die Krone des Irrtums, der Lüge, der Verwirrung Samarias und dann der ganzen folgenden Geschichte bis in unsere heutige Zeit hinein sein könnte. Da werden Sie manche prächtige Krone finden, nicht nur eine, sondern vielleicht zwei oder drei oder vier oder noch mehr. Und darum heißt es nachher in Vers 7, auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln vom starkem Getränk. Da sind wir jetzt bei Jerusalem, bei Juda, bei den Propheten und Priester in Jerusalem. Sie sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln und von starkem Getränk, sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen, denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Jerusalem, Könige, Priester, Propheten. Und wenn wir dann sehen, wie Jesus um sein Volk, um die Juden, um Jerusalem, um die Priester, Propheten, Pharisäer und Schriftgelehrten gerungen hat. Er hat sie ja nicht verdammt, verflucht oder ausgeschlossen, er hat um sie gerungen. Schlatter hat gesagt, das waren die Besten in seinem Volk, deswegen ist er so hart mit ihnen ins Gericht gegangen. Nicht, weil sie überflüssig gewesen wären oder nur falsch oder nur Feinde, sondern weil sie das Beste in seinem Volk gewesen sind. Luther hat später über die Juden furchtbar geschimpft, in seiner Zeit vielleicht noch erklärbar, trotzdem war das nicht gut. Bevor sich jemand über die Juden überhebt, müssten wir sagen, die gesamte Geschichte der Kirche, der Christenheit, der Kirchengeschichte in allen Varianten ist nicht besser, auch im Gefolge von Luther nicht. Das müssen wir heute sehr deutlich sehen und erkennen. Auch diese sind vom Wein toll geworden. Dass es da nicht um Alkohol geht, ist uns klar. Das mag es auch gegeben haben, aber es geht nicht um Alkohol, es geht um den Geist und um die Geister, die diese Welt bewegen und verwirren und immer neu einwickeln in verschiedene Formen. Dass wir in der Gefahr stehen, vom Wein dieser verschiedenen Geister toll zu werden, sobald Jesus nicht mehr in der Mitte ist. Da verschwimmen die Adressaten, Ephraim, dann Juda, dann auch die Kirche, es verschwimmen die Zeiten damals, zur Zeit Jesaja, dann zur Zeit von Jesus, dann auch unsere Zeit. Das Einzige, was immer bleibt, ist dieser Geist der Lüge, dass die verschiedenen Geister toll werden. Und wenn Jesus nicht in der Mitte ist, vor allem in seinem Volk und auch in seiner Gemeinde, in seiner Kirche, wir kennen diesen Satz, in seinem Haus fängt das Gericht an. Das haben wir ernst zu nehmen. Dann gilt dieser Satz in Vers 15, ihr sprecht, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Ihr sprecht heißt nicht, dass sie das tatsächlich laut und vernehmbar sagen, sondern ihr Geschwätz, ihre Worte, ihre Haltung, ihre Redeweise, ihre Denkweise ist davon erfüllt, von diesen Worten. Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen, mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Das Fundament ist schief. Das Fundament hält nicht, das Fundament trägt nicht. Gedanken und Worte schaffen eine Realität. Da gibt es viele Beispiele dafür. Und das betrifft den Islam, das betrifft die westliche Welt, das betrifft die westliche Kultur, das betrifft auch einen Großteil der westlichen Kirche. Es betrifft ganz sicher einen Großteil der heutigen Theologie. Die Worte bilden das Fundament, auf dem sie ihr Totenreich bauen. Lüge, Irrtum, Täuschung, Betrug bilden ihre Festung. Also wenn Sie sich mal mit Theologen, gerade mit sehr kritischen Theologen auseinandersetzen wollen, dann werden Sie merken, dass Sie dagegen eine Festung anlaufen. Das ist nicht leicht. Das ist abgesichert nach allen Seiten hin. Und da haben Sie den Eindruck, dass Sie der Dumme sind, der das Ganze nicht richtig verstanden hat. Das ist diese Festung, dieses Fundament, das am Ende nicht tragen wird, die Burg, der Zufluchtsort, wir haben schöne Formulierungen dafür, auch für das, was nicht gut ist, aber dieses Fundament ist natürlich das Wichtigste an einem Bau. Das Fundament muss stimmen, es muss gerade sein, es muss genau bemessen sein. Wenn das nicht stimmt, dann reicht ein wenig Hagel, heißt es hier, ein wenig Platzregen, ein wenig Wasser aus, um dieses marode Fundament zu zerstören. Sie erkennen natürlich das Gleichnis von Jesus, Matthäus 7, wenn er sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, als nun ein Platzregen fiel. Und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute, als nun ein Platzregen, also in Anführungszeichen nur ein Platzregen, mehr nicht. Das war kein Orkan, da war nichts Gewaltiges, sondern da reicht ein Platzregen, ein Hagel, ein bisschen Wasser und Wind und das Haus fällt ein. Der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Dieses Gleichnis von diesem Gebäude auf Sand oder Fels gebaut, ist keine Sonntagsschulgeschichte. Wir haben sie ja schon in der Kindheit gelernt, diese Geschichte, aber es ist keine Kindergeschichte, sondern wenn es heißt, sie entsetzten sich darüber, weil sie da etwas verstanden haben, aber nicht die richtige Entscheidung getroffen haben, sondern bei dem geblieben sind, was sie wollten. Und jetzt ist er da, jetzt ist er wirklich da, der Starke. Matthäus 7 und sagt das noch einmal und später kommt Paulus und sagt, der Grundstein, von dem es heißt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und ihn zu haben als Fundament, das ist das Leben, ihn ganz zu haben. Zu ihm zu gehören. Wenn Paulus dann schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Denn der Tempel Gottes ist heilig, das seid ihr. 1. Korinther 3. Dann kriegen wir eine Ahnung, was für eine Bedeutung, was für einen Wert das hat und was es für eine Stärke ist. Diese Stärke wird ja schon auch im Alten Testament formuliert und beschrieben, eine der schönsten Formulierungen im Psalm 18, wo es heißt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und dann kommt diese Aufzählung, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Da ist dann alles da, was wir brauchen. Diese geniale Beschreibung, vollkommen umgeben zu sein, bewahrt, geschützt zu sein, geborgen zu sein, ein Haus auf Fels gebaut, unerschütterlich. Das ist unser Leben, wenn wir dieses Fundament in diesem Leben, in unserem Leben haben. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. Warum das? Weil man für diesen Grundstein, der wirklich exakt und eindeutig sein muss, eine Richtschnur braucht, die gerade ist und eine Waage, damit das Ganze nicht schief wird. Seine Gerechtigkeit, sein Recht, sein Wort in meinem Leben. Und ich schließe mit einem Wort aus Hebräer 4, wo es noch einmal um dieses Wort geht, dass er in unser Leben hineinsprechen will. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und darum predigen wir, darum bezeugen wir, bekennen wir und sagen dieses Wort immer wieder, weil in diesem Wort genau das geschehen darf und kann, was Mohammed vergeblich versucht hat und die vielen, die nach ihm kamen. Nämlich, irgendwie müssen wir doch die Wahrheit wieder ans Licht bringen. Die Wahrheit ist schon da. Und die Wahrheit setzt sich selber durch, weil es seine Wahrheit ist, weil es sein Wort ist. Und es ist wirklich sehr, sehr scharf. Ich finde diese Formulierung schön, wenn es hier heißt, ist das zweischneidige Schwert. Es geht ja nicht um ein Schwert, mit dem man dreinschlägt. Es geht um ein Chirurgenmesser, das sehr fein trennen kann, sehr fein auflösen kann, sehr klare Schnitte machen kann und das vor allem zur Heilung gedacht ist. Heilung Israels, ganz Israels, Heilung auch Samarias, Ephraims, mit allen Anhängen, mit allem Chaos, was sich daraus gebildet hat. Und natürlich auch Heil für uns. Das Wort Gottes, lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ist ein Richter, ein Zurechtbringer der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort Wahrheit ist und dass wir in deinem Wort Wunder haben, die sich immer wieder ereignen, auch in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Sinnen und Gedanken, dass wir das erleben dürfen, wie du uns immer weiter hineinführst in deine Wahrheit, auch in deine Erkenntnis, in deine Klarheit. Dass wir dich sehen können, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir begegnen dürfen und dass wir wissen, wer du bist. Und dass du in unserem Leben immer mehr Raum gewinnst und in uns lebendig wirst, das ist das, was wir so gerne möchten und von dir erbitten. Danke, dass wir dich und dein Wort haben. Danke, dass du mit einer unglaublichen Macht und Klarheit dein Evangelium, dein Wort, deine Verheißungen verkündigt hast und einsetzt und umsetzt und dann auch an dein großes Ziel kommst, nämlich das große Heil, das du verheißen hast. Wir ehren dich darüber und danken dir von Herzen, dass das in unserem Leben schon da ist. Gelobt sei dein Name. Amen.